So, Bonusfolge. Und zwar, es war gestern auf heute die Presidential Debate in den USA. Die erste Debatte zwischen Trump und Biden für den anstehenden Wahlkampf. Als jemand, der US-Politik mit großem Interesse verfolgt, habe ich dies auch geschaut. Ein paar Dinge drumherum für alle, die es nicht groß mitbekommen haben. CNN hat die erste Debatte ausgestrahlt, hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass alle anderen, die die Debatte übertragen, immer CNN Presidential Debate sagen müssen. Und in dem Videomaterial, das sie ausgeliefert haben, war auch immer das CNN-Logo als also Teil des Videostreams. Und ich finde das ein bisschen absurd, dass man etwas von so großer öffentlicher Relevanz privatisieren darf und kann. Also es gab ja auch Commercial Breaks und so weiter. Aber ich fand grundsätzlich die Idee der Debatte sehr gut, weil also im Vorfeld wurden ein paar Regeln vereinbart, zum Beispiel, dass man stehend debattieren wird, dass 90 Minuten debattiert wird, dass wenn der eine redet, der andere kein offenes Mikrofon hat, sodass man sich zumindest nicht für die Zuhörer ins Wort fallen kann. Es gibt kein Studiopublikum und es gab ein klares Debattenformat. Es wurde per Cointoss, per Münzwurf, wurde entschieden, wer anfängt, also an wen die erste Frage geht, und es wurde per Münzwurf entschieden, wer das erste Abschlussstatement halten darf. Und dann war das Format immer zwei, also Frage wird gestellt, ungefähr 2 Minuten Antwort zu reden auf die Frage. Dann hat der andere 1 Minute, das zu kontern. Dann darf darauf nochmal 1 Minute eingegangen werden. Und durch dieses hin und her, hat es dazu geführt, dass sehr viel, wenn eine neue Frage reingeworfen wurde, einer der beiden Kandidaten, das haben beide übrigens gemacht, nochmal rückgreifend auf die Frage davor geantwortet hat. Und dann wurden sie oft, wenn sie mit dem Punkt fertig waren, nochmal erinnert, wie viele Sekunden sie noch haben, um zu der neu gestellten Frage zu reden. Und die Fragen, fand ich, waren erstmal soweit alle relativ relevant. Also das war jetzt nichts, wo man sagen könnte, das ist groß politisch eingefärbt, sondern das waren die Fragen, die die amerikanische Bevölkerung auch so gerade bewegen. Also Inflation, Migration und Healthcare unter anderem. Naja, dann sind sie die Fragen nach und nach durchgegangen und so rein performativ. Also das ist, glaube ich, gerade die Einheitsmeinung, also Spiegel schreibt es auch, NPR, CNN, alle sind sich relativ einig. Trump hat besser performt, aber nicht, weil Trump gut performt hat, sondern weil Biden wirklich unterirdisch performt hat. Also bereits im Eröffnungsteil in seinem ersten Statement hat er große Lücken in dem, was er sagt. Es ist mehrfach vorgekommen, dass Biden seine Aussagen entweder vernuschelt hat oder so ein Wortwirrwarr geantwortet hat, dass Trump sich auch an die Moderation gewendet, lustig darüber gemacht hat, indem er meinte, ich habe jetzt nicht mal verstanden, was gerade gesagt wurde. Und ich glaube, Biden hat auch nicht verstanden, was er da gerade gesagt hat. Also es gab viele Momente, in denen man das Gefühl hatte, man kann die Verzweiflung von Biden förmlich greifen, weil er nicht mehr weiß, wie der Satz zu Ende geht, den er angefangen hat. Und Trump hatte auch hier und da ein paar Verhaspler, aber wirkte viel, viel agiler. Also Trump hat sehr offensichtlich ein paar Lügen dabei gehabt, womit man ja einerseits rechnen konnte, aber andererseits, er war in der Lage, die sehr performativ vorzutragen, während hingegen Joe Biden, bin ich mir nicht sicher, also er hat oft, wenn er Zahlen referieren wollte, sich 2-3 Mal korrigiert, ob das jetzt Billion oder Trillion oder Million waren, und das war sehr unwürdig dafür, dass er jetzt die letzten Tage komplett im Debattentraining auf Camp David verbracht hat. Dafür waren das alles sehr zittrige, schwache Aussagen. Und mein absoluter Debattentiefpunkt war, dann hatten sie Biden gefragt, die Bevölkerung würde sich ja Gedanken machen, weil er alt und etwas fragil ist, wie das mit seiner Gesundheit aussieht. Dann meinte er, seine Gesundheit, das sei soweit okay. Was ich schwer anzweifle. Und dann durfte Trump auf den Punkt eingehen und Trump sagt, und das ist ja auch soweit richtig, er hat die Medicals, die medizinischen Tests, die ihm als Präsident nahegelegt wurden, alle gemacht und alle bestanden. Und also es gibt offensichtlich Gesundheitsmängel bei ihm, wie zum Beispiel sein Übergewicht, aber das würde ihn nicht davon abhalten, die Medicals zu bestehen. Und Joe Biden hingegen hat sich diesen Tests entzogen. beziehungsweise wir wissen, dass die Tests, die Joe Biden gemacht hat, nicht wirklich die Qualifikation abgefragt haben, ob er fit für das Amt ist, sondern, also NPR hatte damals auch einen Artikel, der sagt, Biden sei mental fit für den Job. Da habe ich große Zweifel dran, wenn man ihn performen sieht. Und daraufhin meinte Trump dann aber, er sei so fit, klassischer Trump-Angeber, er habe jetzt vor kurzem hier diesen und jenen Golf-Cup gewonnen, er spielt ja viel Golf, und er würde damit jetzt gar nicht angeben wollen, aber er ist einfach sehr gut. Und daraufhin hat Biden sich genötigt gesehen zu sagen, als er Vice President war, hat er auch sehr gut Golf gespielt und er hatte ein Handicap von 6, ach nee, nein, er meinte 8. Und man, also du konntest förmlich greifen, wie Trump sich gerade darüber lustig macht, allein durch Blicke und durch ein Augenbrauenlupfen, dass er offensichtlich nicht ernst nimmt, was Biden da erzählen möchte. Und wenn die beiden sich zum Golfen treffen würden, dann gehe ich fest davon aus, dass es kein guter Tag für Biden wird. Die Democrats packen gerade das Kopium aus und sagen, es lag vor allem daran, dass Biden gerade eine Erkältung hat. Ich würde sagen, es lag vor allem daran, dass Biden kein guter öffentlicher Debater, kein öffentlicher Debutant, Debattant, also er kann nicht debattieren. Und das ist wirklich schmerzhaft. Also es gab viele Vorlagen, auf die man mit etwas mehr Ruhe gut hätte eingehen können. Es gibt an der Biden-Presidency Kritikpunkte, bei denen ich überrascht war, dass Trump nicht mehr den Finger reingelegt hat. Also es gab zu Beginn der Präsidentschaft von Biden ja den Beginn der Bidenomics, den Begriff der Bidenomics, zusammengesetzt aus Biden und Economics, angelehnt an Reaganomics von Ronald Reagan. Und es stimmt auf dem Papier, dass Biden viele Jobs geschafft hat. Was halt Teil des Problems ist, ist, dass er vor allem Jobs im Niedriglohnsektor geschafft hat. Und also die Hälfte, also die unter der Median, wer ist das denn auf Deutsch, die Bevölkerungshälfte, die unter dem Medianeinkommen hat, die sind halt wirklich immer noch schwer durch die Inflation getroffen. Und Biden hat immer wieder betont, er wolle für alle, die weniger als so und so viel $100,000 im Jahr verdienen, soll es keine Steuererhöhung geben. Indirekt sind die halt trotzdem passiert durch die Importzölle und so weiter. Und das war, also wirtschaftlich kann man über die Debatte vermutlich noch Monate reden, weil da sehr viel Falsches auf beiden Seiten war. Und dann hat Trump ein paar Dinge eingebracht, wie zum Beispiel Electoral Interference, also dass es Einmischung in die Wahl gab, indem zum Beispiel die Agencies, also die Nachrichtendienste der USA, sich dafür eingesetzt haben, dass über den Laptop von Hunter Biden nicht auf Social Media berichtet werden darf. Das fand ich schwierig, weil einerseits das stimmt, aber die Wahl von Joe Biden sollte nicht an seinem Sohn hängen, stehen oder fallen. Ich würde mir einfach wünschen, dass gleiches Recht für alle gilt und man nicht besser behandelt wird, nur weil man ein Biden ist. Und wenn man sich anschaut, was Hunter Biden alles gemacht hat, dann gehört er halt wirklich eingesperrt. Also seine Geschichten mit dem Waffenbesitz, während er drogenabhängig war, ist dann noch eine der harmloseren. Wenn man sich mal anschaut, Hunter Biden hat im Drogenentzug angefangen zu malen mit Wasser- und Fingerfarben. Und diese Bilder wurden für extrem hohe Beträge, insgesamt 1,3 Millionen US-Dollar, verkauft. Und gekauft haben sie Großspender der Demokratischen Partei. Also man kann davon ausgehen, dass, also generell Kunsthandel in der Politik ist meistens darauf angelegt, dass man obszöne Summen jemandem zukommen lassen kann auf dem Hinterweg der Grauzone. Dann hat Biden noch herausgehoben, was Trump für ein schlechter Mensch sei, weil er Sex mit einer Pornodarstellerin hatte, während seine Frau schwanger war. Die Geschichte mit Stormy Daniels, muss ich auch sagen, finde ich wirklich unwürdig, auch für die Democrats unwürdig, das da einzubringen, denn selbst wenn Trump jeden Tag einen Porno drehen würde, es war Privatsache und die hat nichts, also die ist kein valider Kritikpunkt an dem, was man an ihm kritisieren kann. Und ich finde diese Privatgeschichten, das ist wirklich, also keine Ahnung, da wirken dann alle anderen Argumente, die folgen, viel schwächer, wenn man so einen faulen Apfel mit im Korb hat. Das ist richtiges Deutsch. One bad apple spoiled the bunch. Und das war so eine der Sachen, die ich wirklich schwach fand. Alles in allem zu der Debatte, Ich glaube, das Team Biden ist gerade total am Rotieren, weil klar ist, sie, also gegen jeden anzutreten, hätte so schwach ausgesehen. Also das war nicht, dass Trump hier gewonnen hat, sondern Trump hatte einfach 5% mehr Agilität und Debattenkompetenz, aber es waren halt diese 5%, die ihn massiv überlegen haben wirken lassen. Und dann waren da einfach Dinge bei, die faktisch falsch waren. Also wenn Biden einen starken Punkt gegen Trump machen möchte und er fängt an, über Charlottesville zu erzählen, dass die Leute dort Nazi-Parolen gesungen hätten aus dem Dritten Reich, aus Deutschland, das ist halt etwas, das, also es war eine richtig ist, in Charlottesville waren rechtsextreme Demonstranten und da gab es auch vereinzelt Swastika-Flaggen. Und richtig ist auch, dass das ein rechtsextremer Aufmarsch war, den man kritisieren kann. Aber der Teil mit den Nazi-Parolen aus dem Dritten Reich, das ist halt Quatsch. Und da werden sich die Rechten jetzt drin suhlen, zu sagen, guckt mal, wie er hier übertreibt. Wir sind doch nur patriotische Amerikaner, wir haben nichts mit einem Völkermord zu tun und so weiter. Also das wird ihm groß auf die Füße fallen. Und ich hatte das Gefühl, immer wenn er da einen starken Punkt machen wollte, ist der nach hinten losgegangen. Was mich überrascht hat, ich saß Anfang des Jahres bei einer Freundin auf der Geburtstagsfeier und wir unterhielten uns und da war eine Gästin, die dann völlig ernst meinte, sie müsse jetzt mal mit uns darüber reden. Sie ist schockiert davon, dass sie befürchtet, dass Joe Biden zu alt für das Amt ist und nicht mehr mental fit, wo ich mir gedacht habe, das ist so einer der Punkte, den sage ich, glaube ich, seit 2019, also schon vor dem, also als das gerade mit dem Wahlkampf anfing, dass Leute das jetzt erst auffällt, da gehört schon eine gehörige Menge Kopium zu und ich bin überrascht. Ich glaube nach wie vor, man ist schon zu investiert, also dass sie jetzt beiden gegen Gavin Newsom austauschen, halte ich für unwahrscheinlich. Paul Siegel hatte die Theorie, dass es eigentlich nur darum geht, dass man Kamala Harris irgendwann aus der Vice-President-Rolle zur Präsidentin macht, sie dann Hillary als Vice-President nehmen kann und Hillary dadurch dann irgendwann nochmal Präsidentin der USA wird, halte ich für plausibel, aber halte ich für sehr schwierig durchzusetzen. Ich glaube, was diese Debatte vor allem gebracht haben wird, ist, dass RFK Jr., der gerade als Independent angetreten ist, dass er deutlich mehr Zustimmung bekommen wird und also deutlich mehr, da reden wir jetzt von vielleicht 2, 3, 4%, aber dass diese Prozent halt kritisch sind beim Kopf-an-Kopf-Rennen und ich glaube, dass die Democrats jetzt gerade gar nicht versuchen werden, Biden fit zu bekommen, denn das ist ein verlorenes Schlachtfeld, sondern ich glaube, sie werden versuchen, alle, die jetzt überlegen, ob sie zu AFK rübergehen, all diese Leute einzufangen. Und naja, wir hatten schon damals 2020 in der Debatte, dass die linken Amerikaner und die Democrat-Amerikaner sich komplett darüber zerfetzt haben, ob wenn man jetzt für Sanders ist oder für Buttigieg, ob man dann nicht Biden so in den Rücken fällt, dass es am Ende des Tages nur Trump stärkt. Und ich habe das Gefühl, man hätte damals viel lernen können. Auch bei Hillary hätte man viel lernen können in der Frage, wie debattiert man Trump? Und man hat daraus die falschen Schlüsse gezogen. Und naja, wir sehen ja jetzt, es wird noch 2 Debatten geben und ich glaube, das wird jetzt von Mal zu Mal kritischer, weil Trump nichts an seiner Strategie verändern muss. Der muss einfach nur wach, gesund, also gesund im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber halt vor allem wach, agil in der Debatte sitzen und er kann die ganze Zeit Joe Biden jetzt am langen Arm verhungern lassen, weil der einen Rückstand aufgebaut hat, den es schwer ist, wieder einzuholen. Und ich hatte bei der ersten Trump-Wahl die Hoffnung, dass das dazu führen wird, dass die Demokraten sich jetzt nochmal neu strukturieren und aufstellen, um wieder eine Partei zu werden, die auf lange Sicht die antidemokratischen Tendenzen von Trump besiegen kann. Und dann haben sie ja auch tatsächlich die Wahl gewonnen, wenn auch wirklich nur sehr knapp. Also die Wahlentscheidung, würde ich sagen, ist nicht repräsentativ dafür, dass die Demokraten das Land zurückgewonnen haben, sondern sie haben in einer Kopf-an-Kopf-Wahl an dem Tag vorne gelegen, 2 Wochen vorher, 2 Wochen danach hätte das anders ausgesehen. Und ich denke, dass wir jetzt eine eindeutigere Wahl für Trump sehen werden und ich hoffe, dass das dazu führt, dass die Demokraten sich mal wirklich neu strukturieren. Ich befürchte, wenn sie das nicht tun, dann werden sie weit hinter das fallen, was gerade Stand der Dinge ist. Ich fand auch bemerkenswert, dass Trump hat sich zum Klimawandel nur in der Form geäußert, dass er zum Beispiel gesagt hat, ja, dass, also er möchte sauberes Wasser und saubere Luft. Und das ist so ein klassischer Talking Point derer, die mit dem menschgemachten Klimawandel hadern, weil er ihnen in ihre Wirtschaftspolitik, die sehr viel auf Resource Extraction aufgebaut ist, reinfährt, dass sie dann immer sagen, ja, natürlich bin ich auch dafür, dass kein Müll im Wald liegt, dass das Wasser trinkbar ist und dass die Luft sauber ist. Aber wenn es dann konkret um fossile Brennstoffe geht, dann schwanken sie und weichen aus. Und ja, da finde ich, also hätte man Trump angreifen wollen, hätte man da eine gute Spitze setzen können. Stattdessen hat Biden was genuschelt vom 1,5-Grad-Ziel und dass Trump aus den Climate Accords aus Paris ausgetreten ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so wichtig ich die Ziele finde, die das Pariser Klimaabkommen verfolgen wollte, so sehr lügt man sich selbst halt in die eigene Tasche, wenn man glaubt, dass der Austritt aus den Pariser Klimaabkommen irgendetwas verändert hätte. Also wenn wir uns anschauen, wie die USA massiv überkonsumieren, das ist unter Biden ja nicht weniger geworden, sondern mehr. Also es ist nicht so, als hätte Biden im Punkto Klimawandel wirklich etwas vorzubringen, was substanziell in die Richtung geht von, wir haben tatsächlich etwas geschafft, wir haben die Pollution der USA reduziert, sondern was man hat, ist der Zubau von Photovoltaik und den gibt es eigentlich in den USA seit 20 Jahren unter egal wer Präsident war. Also das ist kein großer Gewinn und tja, ich am Ende des Tages muss ich sagen, Trump hat einige Angriffsstellen geboten. Also es gibt ja hier die Erzählung von Teflon Don. Es hätte Punkte gegeben, in die jemand, der gut in der Debatte steht, hätte reingehen können. Und diese Punkte hat man verspielt, weil man daran festhält, dass unbedingt Joe Biden es nochmal machen soll. Und das, glaube ich, ist ein Fehler, den man bereuen wird. Aber naja, wer sind wir? Ich bin überrascht, wie viele Leute jetzt gerade aufgewacht sind, vermeintlich. Und ich glaube, wenn deine Rezeption von Biden ist, dass du ihn tatsächlich nur aus den sehr gut orchestrierten Social-Media-Clips kennst, dann wirkt er da ja agiler einfach, weil da 20 Schnitte in 30 Sekunden sind. Aber jetzt ihn mal so 90 Minuten reden zu hören, das war, da hat er sich keinen Gefallen mitgetan. Immerhin, er ist nicht von während der Debatte in die falsche Richtung von der Bühne gegangen. Er hat, also alle seine Aussetzer waren im erwartbaren Rahmen. Er ist nicht eingefroren, wobei das ja auch durchaus immer mal wieder jetzt passiert. Und was ich von beiden Seiten wirklich schlecht fand, egal wie sehr ich meinen politischen Gegner ablehne, wenn ich mit dir eine Bühne betrete, um zu debattieren, dann reiche ich dir zumindest die Hand als Zeichen der Höflichkeit dir gegenüber, dass ich dich und deine Position ernst nehme, denn ansonsten würde ich nicht mit dir debattieren. Und ich fand, beide waren, also natürlich die Fronten sind verhärtet, aber beide haben sich einfach sehr unhöflich gezeigt. Und von Trump habe ich es erwartet, bei beiden hätte ich gedacht, dass sie vorher ihn so sehr gecoacht haben, dass das eigentlich nicht so hätte passieren dürfen. Naja, das war die Debatte. Ich habe gestern Abend mit Undine noch bei ihr im Livestream gechattet und wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Unter anderem haben wir uns jüdische Witze erzählt. Ich habe ein bisschen aus der Bibel rezitiert. Wir haben uns über Sagbares und Unsagbares unterhalten, über die Kultur des Verzeihens und Vergebens. Das war alles in allem ein ganz nettes Gespräch, ein ganz netter Plausch von über 1,5 Stunden, den man immer noch nachhören kann bei ihr. Und ansonsten, ja, werde ich, denke ich, mit ihr in absehbarer Zeit nochmal ein paar themenorientierte Gespräche aufnehmen. Heute Abend wird noch ein Film geschaut, der neue Film von Austin Butler, Bike Rider. Und dann werde ich dazu vermutlich, wenn er mich denn abholt, nochmal hier meinen Senf dazugeben. Ansonsten war das jetzt hier eine kurze Bonusfolge und im Hauptfeed ist ja die Woche viel erschienen, mit dem ihr euch hoffentlich gut durchs Wochenende hangeln könnt. Ja, und dann macht was Vernünftiges. Werdet nicht US-Präsident und ja, bis die Tage. Ciao, ciao.